Girl, don't do it. It's not worth it.
Man.
Nothing beats a jet to you holiday.
Talk about Tina.
Bye-bye.
Normale Kartoffeln auf die Eins.
These are my ladies.
Ballerina Cappuccina.
Du hattest noch nie einen One-Night-Stand in Irland?
War die Treppe ist nicht genormt?
Very demure, very mindful.
Okay, let's go.
Hallihallo, schön, dass ihr wieder da seid. Ihr seid bei Hellol, dem Podcast über, ja, ich würde sagen, Feminismus und Internet. Ich bin Sophia und natürlich ist Jovi am anderen Ende.
Hallo, seit neuestem sind wir jetzt ein feministischer Podcast. Das hatten wir noch nie in dem Intro drin, aber ich meine, es stimmt.
Wir sagen doch immer so feministischen Blick auf Internet-Themen.
Nein.
Und so.
Wirklich? Nein, wir sagen immer nur, wir reden über Internet und Memes und Trends und Hypes. Aber ich meine,
vielleicht sollten wir es weglassen als das böse Bu-Wort.
Ja, aber am Ende des Tages ist es wahr.
Es ist wahr. Wir sind heute nicht zu zweit, sondern meine liebe Freundin Jasmin Said ist da. Sie ist Journalistin, war zuletzt bei der Taz und ist aktuell Producerin bei Arte Tracks East. Hallo.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Ja, vielleicht habt ihr es mitbekommen. Das Internet hat sich aufgeregt. Tatsächlich nicht so groß, wie ich es erwartet habe. Aber es war natürlich wieder eine Aussage von Merz, über die wir letzte Folge schon gesprochen haben, zum Thema digitale Gewalt. Da hat er es irgendwie geschafft, eine Tat, die vermutlich von einem weißen Christian ausging, auf, na klar, wen sonst, Ausländer zu schieben, indem er gemeint hat, wir dürfen nicht vergessen, von wem ein großes Gefahrenpotenzial ausgeht, auch im Bereich digitaler Gewalt. Und ja, das ist irgendwie eine beachtliche Hirnakrobatik, meiner Meinung nach. Und ein Aufhänger für viele Fragen, die wir uns alle stellen, nämlich ob das alles nur noch Teil einer Social-Media-Kultur ist, in der es vor allem um Empörung und Ragebait geht. Wir sprechen auch über den Zwiespalt zwischen ja, solchen Aussagen, Ausschlachten für Content und wichtiger Aufklärung. Und vor allem wollen wir uns die Frage stellen, was nutzt Social Media dem Feminismus überhaupt noch? Kapern weiße Feministen so oft das Thema und blenden dabei vielleicht marginalisiertere Stimmen aus? Und vielleicht auch ganz zentral die Frage, sind Polit-Influencer tot? Das ist ja immer meine Lieblingsformulierung. Ja.
Ich bin direkt riesig. Okay.
Ja, vorab vielleicht an der Stelle nochmal danke für die ganzen Follows und die lieben Kommentare. Und bitte weitermachen. Danke an Misha und Sophie, die im Hintergrund an diesem Produkt immer mitarbeiten. Und die sagen wir eigentlich immer am Ende, aber ich dachte, wir machen das jetzt mal, bevor ihr alle abgeschalten habt, weil
stimmt.
You know what? Ihr habt wahrscheinlich alle die Aufmerksamkeitsspanne von einem Sieb.
So wie wir
so wie
auch.
Ich. und deswegen würde ich sagen, starten wir jetzt rein. Also wir haben den Fall Colleen Fernandes ja auch in der vorletzten Folge mega groß aufgerollt. Und daraus resultierend gab es die Forderung nach einer juristischen Regelung bezüglich digitaler Gewalt. Und es wurde zum Beispiel so versucht, das Gewaltschutzgesetz auf den Weg zu bringen. Und daraufhin hat sich Merz eben auch geäußert, wie ich gerade eben schon erklärt habe. Er hat nämlich gesagt, ein beachtlicher Teil der Gewalt kommt aus der Gruppe der Zuwanderer. Das gehöre zur Vollständigkeit dazu und solle das Problem nicht relativieren. So, ich weiß nicht, wie tief wir noch auf die Aussage ausgehen wollen, aber was war so euer erster Gedanke, als ihr das mitbekommen habt?
Also ich habe mir gedacht, here we go again, weil das ist jetzt nicht das erste Mal, dass er so ragebaitige Aussagen getätigt hat, die absolut gar nichts zum Diskurs beitragen und irgendwie deplatziert sind und versucht am rechten Rand zu fischen. Deswegen war ich eigentlich eher so, hat er mal wieder einen rausgehauen. Das passiert ja auch irgendwie immer in einem sehr regelmäßigen Abstand, habe ich das Gefühl.
Und bei dir, Jasmin?
Same. Also ich glaube, dass ich fand tatsächlich die Aussage ein bisschen erwartbar, weil ich finde, bei Merz ist es so, man könnte so Bingo spielen und es geht so nicht um migrationspolitische Themen und wie schnell schafft er es, das irgendwie mit reinzubringen. Und ich finde, das war jetzt einfach wieder so ein Moment von, ich habe auch das Gefühl, so mit Femonationalismus, ich gehe davon aus, dass wir darüber später auch reden werden, dass es in letzter Zeit ja schon auch sehr, sehr schnell passiert, jetzt auch nicht nur von Merz, sondern auch so von seinen ParteikollegInnen, dass die dann halt einfach immer wieder diese Karte hochholen und dann irgendwie so darauf lenken und ist einfach sehr offensichtliches politisches Agenda-Setting war. Also ich fand, es war sehr, sehr offensichtlich, dass er Lust hat, das Thema jetzt auch für irgendwie die Agenda von seiner Partei zu nutzen. Ich finde das irgendwie, von daher fand ich es irgendwie hat es mich jetzt nicht so getroffen. Wahrscheinlich stumpft man auch ab, aber es war jetzt nicht so, dass ich das gesehen habe und dachte so, oh mein Gott, was für ein Arsch. Und ich glaube, deswegen auch so die Entrüstung, die es bei anderen ausgelöst hat, persönlich habe ich die jetzt gar nicht so gefühlt.
Mhm. Ich habe auch das Gefühl, man ist so ein bisschen ermüdet. Mhm. Also ich dachte mir auch nach diesem Ding so, oh, ich habe schon gedacht, vielleicht kocht's hoch. Ich habe für diese Folge dann auch geguckt, wie die Google-Trends waren. Und also leider sind die Zahlen da relativ angegeben. Also das Höchste ist 100 und dann wird es daran bemessen. Und da war der Peak 100 im Mai, also die Wahlen. Dann gab es die erste Juniwoche. Da habe ich nicht genau gewusst, was da war, habe gegoogelt und gesehen, da hat der Trump getroffen.
Mhm.
Ah. Also vermute ich mal, wahrscheinlich haben dann weltweit halt mehr Leute gegoogelt, wer März ist. Und der dritte Peak war aber schon die Stadtbilddebatte. Also ich finde es schon krass, dass so das die Peaks sind, die ein Politiker macht als Kanzler. Nämlich die Stadtbilddebatte war ja die Debatte im Oktober. Vielleicht könnt ihr euch da noch erinnern. Ich werde es jetzt trotzdem kurz aufrollen. Nur ganz kurz. Also es gab eine erste Aussage, da hat er gesagt, es gibt ein Problem im Stadtbild und damit meint er nicht weiße Menschen. Da ging es in der Debatte um Abschiebung. Und da hat er gesagt, aber wir haben natürlich immer noch im Stadtbild dieses Problem und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen zu ermöglichen und durchzuführen. Das war der erste Aufreger. Daraufhin wurde er gefragt, ein paar Tage später, ob er sich irgendwie dazu äußern will, ob er die Aussage zurücknehmen will, ob er sich entschuldigen will, auch in Reaktion auf bereits einen bestehenden Aufschrei. Also es gab da schon eine Demo vorm Brandenburger Tor, die hieß oder lief unter dem Motto, wir sind das Stadtbild und es waren bis zu 5000 Leute da. Und auf diese Frage von dem Journalisten hat er dann gesagt, ich weiß nicht, ob Sie Kinder haben und wenn unter diesen Kindern Töchter sind, dann fragen Sie mal Ihre Töchter, was ich damit gemeint haben könnte. Ich vermute, Sie kriegen eine ziemlich klare und eindeutige Antwort. Ich habe gar nichts zurückzunehmen. Und daraufhin gab es dann zum Beispiel eine feministische Kundgebung, die hieß, wir sind die Töchter und da waren bis zu 7500 Leute da. Genau. Also ich fand ehrlich gesagt bei mir da schon krass, ich weiß nicht, hattet ihr die erste Aussage noch so groß im Kopf?
Also ich kann mich schon an die Aussagen erinnern. Ich meine, das mit diesen Rückführungen, ich glaube, wie soll ich das sagen? Diese einzelnen Aussagen, die dann total gut auch für Social Media verwertbar sind, ich verstehe, dass die so einen Skandal auslösen. Das Problem ist ja aber, wenn die Aussagen so ein bisschen, wie soll ich sagen, komplexer sind, dann können sie nicht so gut benutzt werden. Ich glaube, deswegen hat man dann, als es dann um die Rückführungen geht, konnte das nicht so gut verwertet werden für die Logik von Social Media. Was ich irgendwie auch nachvollziehen kann und gleichzeitig aber auch so ein bisschen schwierig finde, weil es schon immer wichtig ist, finde ich, das in den richtigen Kontext einzuordnen. Also ich finde, es sind verschiedene Themen zu sagen, wir reden zum Beispiel über Migrationspolitik und über Rückführung und was Merz und auch die Regierung gerade ist quasi bereit ist zu tun und mit welchen Regierungen die bereit sind, diplomatische Beziehungen einzugehen, um diese Rückführung und Abschiebung zu vereinfachen. Das ist, finde ich, ein Thema. Und das andere Thema ist, sind deutsche weiße Frauen, fühlen die sich wirklich bedroht von dem Ausländer? Und ich finde, dass die Verschiebung geht immer wieder zum zweiten Thema. Und das war jetzt bei der letzten März-Aussage auch so, dass die Verschiebung quasi dahin geht, dass Leute sagen, nee, aber ich habe gar keine Angst. Und ich verstehe das, ich verstehe diese Verschiebung, aber ich glaube, wir müssen manchmal zurück zum ersten Thema kommen, weil diese Policies ja trotzdem verabschiedet werden. Mhm. Und dann können wir noch einen Slide machen, dass wir die Aussage von März ganz ins Panne finden und dass wir wirklich keine Angst haben, aber diese Policies, genau, die gehen ja durch im Bundestag.
Also in dem Moment dachte ich mir natürlich so, boah, ich bin so aware für das alles, was hier gerade passiert. Aber was dann so langfristig hängen bleibt, ist nochmal was ganz anderes. Und ich meine langfristig, es sind jetzt 4 Monate, aber was bei mir hängen geblieben ist, war, diese Töchterdebatte, wir sind die Töchter, bla bla bla. Und von der ursprünglichen Debatte ist in meiner Erinnerung wirklich marginale Bruchteile hängen geblieben.
Ja.
Ich glaube, es kommt so ein bisschen drauf an, und das ist vielleicht aber auch ganz gut, das bei sich so ein bisschen auch zu checken. Ich glaube, es kommt drauf an, in welchem Umfeld man sich bewegt und auch so ein bisschen welchen JournalistInnen, Content-Creatorin oder so man folgt. Weil ich würde sagen, dass schon was bei mir hängen geblieben ist in dieser Stadtbilddebatte, ist, dass es auf einmal ja doch um sehr phänotypische Sachen geht, die deutsche Leute stören. Also das ist schon sehr doll hängen geblieben. Da hat man sich jetzt, finde ich, aber nicht so groß erschrocken. Also es war schon nochmal so, ich hatte das Gefühl, es hat vielleicht so eine Wut ausgelöst oder vielleicht nochmal so hochgeholt. Aber es war jetzt nicht so, dass man sich dachte, das habe ich mir davor jetzt nicht gedacht, dass im März Probleme mit Ausländern hat. Also dieses Wir sind die Töchter, das ist bei mir gar nicht hängen geblieben.
Mhm.
Ich habe es einfach quasi wahrgenommen als so Diskurs.
Voll. Ich hatte nur das Gefühl, so bei mir hat dieses Kapern von diesem Diskurs halt voll gut funktioniert.
Ja, bei mir
also,
auch. Ist das wohl Absicht?
Ach, was?
Aber es ist schon interessant, weil ich dachte auch gerade so, egal wie medienkompetent oder man selbst in dem Job ist, also ich habe das Gefühl, ich finde es irgendwie auch, also ein bisschen erschreckend, aber auch irgendwie, ich finde es auch interessant, dass es halt funktioniert.
Das ist ja die Krux mit so Rage-Bait-Logik allgemein. Man erkennt es inzwischen, aber es funktioniert trotzdem. Und das ist irgendwie total voll frustrierend immer.
Ja, weil wir jetzt gerade eben auch gesagt haben, so Social Media Aufregerthema. Der hat sich ein paar, ja nee, ist doch schon ein bisschen länger her, September 2024 hat er sich schon mal so ein Social Media Aufreger geliefert und der war aber, glaube ich, auch nicht ganz so groß wie dann die Stadtbilddebatte. Da wurde er von der Bild am Sonntag gefragt, ob er wie Ricarda Lang zu einem Mann, der eine Kufia trägt, ins Taxi steigen würde. Und da hat er geantwortet, als Mann wahrscheinlich ja, als Frau wahrscheinlich nicht. Auf die Nachfrage, wieso er da unterscheide, antwortet Merz: Naja, weil ich als Mann vielleicht ein anderes Selbstbewusstsein habe, aber auch vielleicht einen anderen Respekt in Anspruch nehmen kann. Ja,
krass.
Genau. Also,
das habe ich zum Beispiel gar nicht mitbekommen. Irgendwie.
Wirklich?
Da war ich unterm Stein.
Ich weiß noch, dass ich mir da bei der Stadtbilddebatte dachte, krass, er macht genau das Gleiche wieder.
Ja. Mhm.
Rassistische Bilder bedienen und gleichzeitig irgendwie das als feministischen Anspruch zu framen, das ist was, worauf er schon seit 2024 irgendwie setzt. Und ich weiß jetzt nicht, ob er es da zum ersten Mal gemacht hat.
Das liebt er einfach.
Ich habe das Gefühl, es kommt halt auch gut an. Also ich glaube, dass es gab, oh mein Gott, wie heißt dieses Format, wo man diese Ballons, also dieses Dating-Format, wo die Leute dann so mit den Ballons dastehen und dann kommt jemand rein und ich habe heute so einen Ausschnitt gesehen und der Ausschnitt ist so, da steht so eine weiße Frau mit so Ponytail und hat ihren Ballon kaputt gemacht und das... Und dann steht halt vor ihr ein nicht weißer Typ, der so sehr muskulös ist und irgendwie, sie findet, der sieht gut aus. Und dann geht die Moderatorin so zu ihr hin und so, warum hast du deinen Ballon kaputt gemacht? Und dann sagt sie so, naja, du bist halt reingekommen und ich habe gesehen, du bist halt nicht weiß und das gefällt mir schon mal gar nicht. Und dann habe ich auch gehört, dass du einen Akzent hast und irgendwie dachte ich dann so, boah, nee, ist auch gar nicht meins. Und ich war wirklich so kurz, holy fuck. Also die spricht all ihre intrusive thoughts aus, weil irgendeine Kultur ihr suggeriert hat, dass das anscheinend okay ist, das so auszusprechen. Deswegen habe ich das Gefühl, dass die Sachen, die Merz sagt, die kommen ja nicht nur bei seinen männlichen weißen Wählern gut an, sondern die kommen auch bei seinen weiblichen weißen Wählerinnen gut an. Das ist halt irgendwas bestätigt, ne? Von diesem, irgendwie fühle ich mich doch ein bisschen bedrohter, wenn ich in der U-Bahn sitze und ein nicht weißer Typ reinkommt und sich mir gegenüber sitzt.
Obwohl man dazu sagen muss, so die CDU hat schon krass reingeschissen bei Frauen, was so WählerInnenzahlen angeht. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass es auch ein Versuch ist, sie wirklich so abzuholen. Also bestätigt eigentlich dein Argument, aber vielleicht hat ihr manchmal das Gefühl, oh, das ist auch so ein Last Straw, den er gerade versucht irgendwie zu packen, dass er gedacht hat, oh, wie kann ich mein rassistisches Steckenpferd umframen, dass es auch Frauen gefällt?
Wie kann ich was sagen, was man mir feministisch auslegen kann mit ganz viel Fantasie? Ja, das ist ja ein bisschen die Gefahr dabei, abgesehen davon, dass wir alle einschätzen können, dass das bescheuert ist, was er sagt, macht es das ja normaler, dass sowas gesagt wird. Weil er ist jetzt auch nicht irgendwer, er ist der Bundeskanzler. Und wenn er sowas laut sagt, dann fühlen sich natürlich andere auch freier, das auch zu machen. Und die Scham geht verloren, die man eigentlich haben sollte, wenn man solche Gedanken hat. Und das ist natürlich langfristig nicht so geil. Mhm. Bring back shame mal wieder an dieser Stelle.
Ja, Mann.
Mein neues Motto.
Bring back shame. Ja, was finde ich auch ein Begriff war, der mir in dieser Debatte dann so zugesprochen hat, war einer von Anne-Kathrin Kuhut. Die hat von Hyperreaktivität gesprochen. Also damit meint sie, in Bezug auf Social Media, dieses Gefühl, dass man immer und auf alles reagieren muss und dass man Druck verspürt und gleichzeitig aber ein Ohnmachtsgefühl. Und warte, ich zitiere mal eine Frage aus einem Interview vom NDR. Sie wird gefragt, der ständige Zwang zum Positionieren, zum Reagieren, inwieweit sind wir da von den sozialen Medien konditioniert? Und darauf sagt sie, ich würde schon sagen, dass man es technisch auf soziale Medien zurückführen kann, denn in den sozialen Medien wird Sichtbarkeit nur insofern hergestellt, als dass sie durch Reaktionen entsteht. Das liegt an den Infrastrukturen sozialer Medien, dass das, was Likes und Shares erzeugt, von Bedeutung ist. Man hat auch lange von Reaktionsökonomie gesprochen, Reaktion auch als Währung begriffen, was ja stimmt. Alles wird gemessen. Das bringt ja erstmal den Plattformunternehmen was, aber es geht längst auch über soziale Medien hinaus. Und das habe ich mir so rausgeschrieben, weil ich eigentlich auf einen Punkt hinaus wollte, damit den du schon angesprochen hast, Jasmin. Nämlich, dass, glaube ich, viel der Politik, also sie bezieht dieses Beispiel darauf, dass sie sagt, okay, Kunst wird auch Instagrammable, dass zum Beispiel Ausstellungen so kuratiert werden, dass sie Instagrammable werden und so entsteht ja so eine Wechselwirkung. Aber das davon ist, finde ich, Politik nicht ausgenommen. Und ich meine, klar, in seinem Fall sind es jetzt fetzige rassistische Aussagen, wie jetzt sein aktuellstes Beispiel irgendwie, er will 80% aller syrischen Menschen in Deutschland zurückführen, wo MigrationsforscherInnen sagen, Kollege Schnürschuh, das ist nicht umsetzbar, ganz egal, was du da sagst und ganz egal, was die Motivation jetzt mal hinter dieser Aussage ist. Ich habe das Gefühl, da ist dann vielleicht der große Moment, der große mediale Moment wichtiger, als was dann da wirklich dranhängt.
Ich habe schon auch das Gefühl, dass diese Aufmerksamkeitsökonomie, schönes Kuwi-Wort, die im Internet herrscht, so langsam auf Politik übertragen wird. Das sieht man ja auch schon in den USA ganz doll. Und ich glaube, wir sind das in Deutschland einfach nicht so gewohnt, weil wir hatten halt 16 Jahre Angela Merkel. Also wann hat die mal irgendwas gesagt, was verwertbar ist in so einem Social-Media-Kontext, außer vielleicht, wir schaffen das. Das war noch das Krasseste. Aber sie war sonst nicht so eine Punchline-Person. Und ich glaube, wir müssen uns da jetzt irgendwie leider Gottes dran gewöhnen, dass das bei uns jetzt auch anfängt, dass eben Politik auch nach so Internet, also Aufregerlogik agiert, weil es halt leider funktioniert und das werden auch die Politberater gecheckt haben und das halt irgendwie jetzt auch auf Friedrich Merz anwenden. Er wird bestimmt nicht, es wird nicht alles nur spontane Eingebungen aus seinem kleinen Hirn sein, sondern bestimmt haben ihm Leute gesagt, mach das mal so. Also würde mich wundern, wenn es anders wäre.
Ich dachte auch gerade dazu, dass ich glaube, dass, also ich würde da auch von mitgehen, zu dem, was du gerade gesagt hast, Juba, dass dieses, dass einem spontan sowas auf jeden Fall nicht rausrutscht. Also ich glaube nicht, dass man sich dann so hinstellt vor versammelter Mannschaft und man sich denkt, ah, jetzt könnte ich vielleicht nochmal ganz kurz die Ausländerkarte spielen. Ich habe aber auch das Gefühl, dass, also vielleicht so zwei Sachen, ich glaube, ich wünsche mir manchmal trotzdem so ein bisschen mehr kritische Betrachtung von den Themen, die von PolitikerInnen gesetzt werden. Zum Beispiel, welche Gesetze werden denn gerade verabschiedet oder sind in der Mache, die eine wirklich beschissene Auswirkung haben auf Lebensrealitäten von einer Bevölkerungsgruppe? Kann es sein, dass das überschattet wird dadurch, dass der sich jetzt halt wieder so geäußert hat? Dann dachte ich mir gerade, aber ich mache Copyright, wehe, es macht jemand. Vielleicht müsste man mal so ein Projekt starten mit so, weiß ich nicht, so Hidden Laws. Welche Gesetze wurden letzte Woche verabschiedet, die ihr nicht mitbekommen habt, weil ihr zu sehr damit beschäftigt wart, euch darüber aufzuregen, welche Scheiße PolitikerInnen gesagt haben. Also weil ich das Gefühl habe, so, wir springen ja drauf an, Medien springen auch drauf an. Ich finde es auch wichtig, dass Medien das einordnen und sagen, das ist totale Panne, was Merz da gesagt hat. Aber gleichzeitig, ne, und darüber hatten wir auch schon gesprochen, so dieses, wie viel Zeit und Energie geht denn da eigentlich drauf, diese ganzen Sachen zu entkräften.
Ich finde, es erinnert auch so ein bisschen an diese Strategie, die ja auch Trump gefahren ist, mit so Flood the Zone with Shit, wo man einfach irgendwie so viel Scheiße macht auf einmal, dass alle nur noch verwirrt sind und gar nicht mehr checken, okay, was ist hier gerade das Relevante und was ist Bullshit, was stimmt, was ist ein echtes Vorhaben. Das ist natürlich jetzt ein ganz anderes Ausmaß, aber ist vielleicht eine ähnliche Dynamik.
Ja, ich wollte gerade sagen, it's giving, Donald Trump startet einen Krieg, um von den Epstein-Files abzulenken. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen größer, also ein bisschen größere Dimension, aber ja, ist jetzt auch keine neue Idee.
Ja, und gleichzeitig finde ich auch, kann man sagen, glaube ich, was sie jetzt, weil ich gerade eben gemeint habe, so ja, diese Statements davon, wo es von wegkommen, die führen ja zu nichts. ihr wünscht mir ja nicht, dass diese Statements, die Merz daraus setzt, umgesetzt werden. Ja. Und selbst wenn sowas wie die Aussage von letzter Woche unrealistisch ist, glaube ich, haben die trotzdem eine Wirkung im Sinne von, wie du gerade gesagt hast, dass Sachen normalisiert werden. Und ich glaube, vielleicht ist es wie so eine Doppelwirkung, die man dann hat. Entweder wird drüber gelesen, dass es zum Beispiel, keine Ahnung, wie war der Name nochmal mit den Remigration Hub? Nee, das war der AfD-Term. Da fehlt mir gerade der Name. Der war auch so ganz skurril, weil ich mir dachte, oh, das ist so ein ekliger Name für so eine menschenverachtende Scheiße. Und die gibt dem so einen Namen wie, Moment, ich schaue einfach meine.
Aber ich dachte, das waren diese Hubs.
Ja, genau. Die hießen auch Hubs, aber mir hieß es ja.
Hubs klingt nach Startup.
Es klingt wie so schick eingerichtet und du kannst so rumchillen.
Ja, mit so Sitzsäcken und so.
Genau.
Mhm. Das EU-Parlament stimmte für Abschiebezentren, sogenannte Return-Hubs, die in Ländern außerhalb der EU liegen.
Und wo sie auch Personen zurückführen können in Länder, aus denen sie gar nicht stammen.
Ja.
Ah, ja.
Und wer nicht kooperiert, muss europaweit mit der Kürzung oder Streichung von Unterhaltsleistungen oder der Beschlagnahme von Reisedokumenten rechnen. Also ja, das sind zum Beispiel Sachen, die sind dann untergegangen gleichzeitig, wo ich mir irgendwie einerseits dachte, so wie Jasmin sagt, vielleicht haben da die falschen Themen Aufmerksamkeit bekommen und andererseits bereitet man eine Gesellschaft ja rhetorisch auf solche Entscheidungen vor, indem man sowas äußert und legitimiert da dadurch auch.
Auf jeden Fall.
Ja, das wäre auch ein bisschen eine Erklärung, weil es ist ja eigentlich inzwischen ganz gut belegt, dass zum Thema Stimmenfang das nicht so gut funktioniert. Also dieses am rechten Rand fischen nützt ja am Ende eigentlich eher denen, die noch rechter von dir stehen, also in dem Fall der AfD, als der CDU. Also mehr Wähler kriegt man durch so Ragebait-Aussagen eigentlich eher nicht, sondern man normalisiert ja eher die Takes der AfD. Aber also was ihm auf jeden Fall was bringen könnte, ist eben diese Diskursverschiebung und dieses Ablenken von Realpolitik durch Diskurse.
Mhm. Ich dachte auch gerade, dass quasi, wenn wir über so Kürzungen im Kulturbereich oder so sozialer Sektor, wenn wir darüber reden, Gesundheitssystem, egal wo es, wo gibt es eigentlich keine Kürzungen? Ah, Aufrüstung. Ich dachte nur gerade, dass wenn wir quasi über diese ganzen Kürzungen reden, dann ist natürlich auch die Frage, wo geht denn die ganze Kohle hin, die da jetzt fehlt? Und ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass das ja auch ganz gut funktioniert, dann zu sagen, wir haben irgendwie ein ganz großes Migrationsproblem, es sind ganz, ganz viele Straftäter, wir werden die nicht los. Also wisst ihr, so ein bisschen quasi, um dann auch nochmal das zu vereinfachen, dass man da irgendwie Geld hinschiebt, dann doch so Festung Europa ein bisschen sicherer zu machen.
Mhm. Ich habe mir gerade gedacht, früher gab es noch zwei andere Themen, die immer durchs Dorf gejagt wurden, nämlich Gendern und alles, was mit Autos zu tun hat, also so Tempolimit und so. Und das sind auch immer die größten Aufregerthemen auf Social Media gewesen. Also ich hab ein paar Jahre beim Deutschlandradio in der Social-Redaktion gearbeitet, musste da auch Kommentare machen. Und immer, wenn irgendwas mit Gendern, Migration oder Tempolimit oder irgendwas mit Autos, Benziner, was weiß ich, E-Autos kam, wusste ich, es wird ein scheiß stressiger Tag. Weil das waren immer die Themen, wo die Leute am meisten ausgerastet sind. Und auch da sind andere Themen, die vielleicht eigentlich viel wichtiger sind, wie so eben sowas wie Sozialkürzungen oder so, hat immer keine Sau gebockt. Also irgendwie, das ist halt diese Aufmerksamkeitsökonomie, dass halt immer nur auf die Aufreger gegangen wird und alles andere fällt so hinten runter. Obwohl es eigentlich viel mehr Auswirkungen auf das Leben der Menschen hat am Ende des Tages.
Mhm. Ja, zum Thema Aufmerksamkeitsökonomie, da können wir jetzt vielleicht in so einen Text rutschen, den ihr rausgesucht habt, zum Thema von Fabienne André, der heißt Vernetzt euch, postfeministische Kollektivierungspraktiken und Social Media. Klingt schwierig. Diese Aufmerksamkeitsökonomien, die sind ja also einfach krass strukturiert auch von den ganzen gesellschaftlichen Strukturen, die wir auch haben. Also sie sind abhängig von dem Grad der Marginalisierung, die man hat zum Beispiel. Also sie schreibt zum Beispiel, sie bezieht die ganze Thematik spezifisch auf feministische Debatten auf Social Media. Mhm. In Diskussionen auf digitalen Plattformen werden unterschiedliche feministische Perspektiven deshalb meist verkürzt dargestellt, marginalisierte Gruppierungen unsichtbar gemacht und Debatten dekontextualisiert. Das ist, finde ich, ja genau das, was wir vorhin besprochen haben, diese Dekontextualisierung von einer Debatte.
Mhm.
Sie hat hier als Beispiel MeToo genannt. Wisst ihr warum?
Saget mir.
Ihr denkt wahrscheinlich genauso wie die meisten Leute bei MeToo an Weinstein. und die Frauen auf Twitter, die SchauspielerInnen, die sich gegen ihn gestellt haben und so weiter.
Ja, das war der Anfang zumindest.
Tatsächlich war das nicht der Anfang. MeToo wurde nämlich von einer schwarzen Frau, Tarana Burke, eingeführt, die schon vorher versucht, explizit über, diese Sachen, die weiß man dann immer, aber man vergisst sie, weil man glaube ich, weil so, das ist halt so unterrepräsentiert in den Medien und gleichzeitig die weiße Frauen in krassen Machtpositionen, die über sexualisierte Gewalt gesprochen haben, halt so viel Aufmerksamkeit bekommen haben, dass sie eben völlig verschluckt haben, dass das eigentliche ursprüngliche Moment von dieser Bewegung eben von einer schwarzen Frau ausging, die explizit über Gewalt gegen schwarze Frauen sprechen wollte.
Mhm. Ja, das ist ein bisschen wie, dass Colleen Fernandes schon seit Jahren auf das Thema digitalisierte Gewalt versucht aufmerksam zu machen und es jetzt erst den großen Aufschrei gibt, wo halt was Aufmerksamkeitsgrabbendes passiert ist. Man braucht halt immer erstmal irgendwas Medienwirksames, damit es auf die Agenda kommt.
Mm, das stimmt. Ich glaube, da wäre es dann halt vielleicht wichtig, dass man sich vielleicht vor Augen führt. Ja, ich weiß nicht, da spielt halt dann wieder das rein mit Social Media Dynamiken, dass man alles so krass verkürzt und nur das möglich polarisierende Inhalt gut funktioniert und dann aber solche Informationen, die eigentlich wichtig sind, hinten runterfallen.
Mm. Und was machen wir jetzt dagegen?
Zeitung lesen.
Ganz ehrlich, genau das war die Frage, die Jasmin und ich, wir haben uns die doch auch gestellt. Als jetzt beim März die Debatte losging, haben wir uns darüber unterhalten, okay, sagen wir jetzt dazu was? Springen wir über den Stock, den er uns hinhält, oder nicht?
Mhm.
Jetzt werden vielleicht gerade Themen durcheinander geworfen, weil das eine ist das Problem irgendwie Agenda-Setting und das andere verdrängt man irgendwie betroffene Stimmen und marginalisierte Stimmen aus dem Diskurs, was, glaube ich, schon oft passiert.
Mhm. Aber es geht ja auch ein bisschen Hand in Hand.
Ich hatte irgendwie gerade den Gedanken, dass ich, wenn ich ehrlich bin, schon manchmal mir wünsche von journalistischen KollegInnen, dass man das schafft, zum Beispiel in der Berichterstattung darauf hinzuweisen, dass er das gesagt hat, aber nicht einfach nur wiederzugeben, dass er es gesagt hat, sondern es auch wirklich einzuordnen. Und dann so, okay, now move on. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die sehr dolle Aufmerksamkeit darauf. Irgendwie habe ich manchmal einfach das Gefühl, man muss das auch begreifen, dass man nicht, wie soll ich denn sagen, wir sind ja keine ProtokollantInnen, weißt du, ich sitze ja nicht da und ich bin so unwissend an die PolitikerInnen heute und jetzt hat Merz gesagt, er hat Hunger und dann hat die Person das gesagt. Also mein Job ist ja nicht, das einfach wiederzugeben, was er gesagt hat, sondern es einzuordnen und dann aber weiterzumachen. Und ich glaube, dass mir das manchmal kollektiv fehlt, dass man einfach das nicht größer macht, als es ist.
Mhm. Ja, und man könnte ja auch im Zuge einer journalistischen Einordnung auch sagen, dass natürlich solche Aussagen einen gewissen Effekt haben und dass er wahrscheinlich jetzt auch nicht zufällig das gerade gesagt hat, sondern dass eben da Aufmerksamkeit eine Rolle spielt und dass er wahrscheinlich eine Debatte fabrizieren will auch.
Mhm.
Das ist ja durchaus drin, das als Journalistin so zu sagen und einzuordnen.
Voll.
Oder man holt sich halt als ExpertInnen, die das einordnen. Weißt du, also wenn man weil ich glaube, da gibt es auch einfach Leute wahrscheinlich, die sagen, okay, es ist jetzt auch nicht mein Job, das jetzt irgendwie zu analysieren, wie er das jetzt irgendwie medienwirksam gesetzt hat als Thema. Aber dann kann man sich auch einfach Leute dazu holen, die das einordnen und that's it. Aber das ist ja, finde ich, auch nicht so richtig passiert.
Das stimmt. Ich fand auch, also vielleicht bei der ganzen Wir sind die Töchter-Schose und mir ist jetzt auch so ein bisschen aufgefallen, was so eine Autorin Ann-Kathrin Kohut tatsächlich wieder, aber in einem anderen Buch, nämlich Netzfeminismus, meiner Meinung nach ganz gut auf den Punkt gebracht hat. Die hat nämlich geschrieben, geht es denn wirklich immer um die Durchsetzung feministischer Ziele? Also ist jetzt nicht treffend auf Merz, aber auf Content-Echo auf diese Aussagen. Geht es denn wirklich immer um die Durchsetzung feministischer Ziele, den Kampf um Sichtbarkeit oder nur um das Aufrechterhalten einer Debattendynamik? Die InitiatorInnen und AktivistInnen stellen eine Minderheit dar, die sich mit einem schnell gemachten Bild oder Tweet lediglich beteiligen und für die jedes Statement für eine bessere Welt vor allem ein Instrument ist, um sich im Netz in ein positives Bild zu rücken.
Hm.
Also,
ja, sie klar, geht, das spielt eine Rolle. Ja.
Genau, also da geht's letztendlich so die Tatsache, dass es halt einfach ein Markt auch ist, Social Media. Und diese ganzen Sachen, so aktivistisch und ambitioniert sie auch sein wollen, sie sind halt immer auch durchdrängt von einerseits irgendwie der Aufmerksamkeitsökonomien durch Gesellschaft, aber auch durch Algorithmen. Und dann natürlich sind diese ganzen Sachen auch geprägt von irgendwie einem kapitalistischen Gedanken. Also, weil dieses ganze Ding ist ja, ich muss Content produzieren, um sichtbar zu sein. Ich muss mich konstant platzieren. Das müssen ja auch JournalistInnen oft machen, um sichtbar zu sein und auch zu bleiben und so weiter.
Ja, ich muss auch sagen, als ich noch so viel mich zu so feministischen Themen auf Social Media geäußert habe vor ein paar Jahren, da hatte ich irgendwann dieses Gefühl, hat wieder irgendein Mann irgendwas Schreckliches gesagt. Und dann war irgendwann mein erster Impuls, was kann ich dazu posten? Und das ist natürlich eigentlich nicht so gut. Also dieser Impuls, dass man immer das Gefühl hat, ich muss jetzt irgendwas dazu sagen und auf diesen Zug aufspringen, obwohl das ja eh alle machen und am Ende meistens wenig übrig ist, was noch nicht gesagt wurde, hat man das Gefühl, man muss sich irgendwie beteiligen und das ist so ein Hamsterrad. Ich glaube, dass das schon auch, also zumindest damals, also als es auch so war, auch so zu der Zeit von MeToo, wo das so losging, dass Leute so Aktivismus auf Social Media richtig krass viel gemacht haben. Und ich habe schon das Gefühl, dass das was verändert hat und was gebracht hat, weil viele Leute viel mehr wissen als damals. Und man kann ja schon durchaus auch was lernen auf Social Media. Aber ich habe das Gefühl, wir haben so den Zenit überschritten, wo es jetzt nur noch so eine Reaction-Kultur ist. Und man immer das Gefühl hat, man muss sich zu allem verhalten die ganze Zeit. Auch wenn man vielleicht gar nichts Hilfreiches zu sagen hat oder Neues oder Nutzbringendes, so. Und ich sage immer wieder, ich glaube, ungefähr 2010 hatten wir den exakt besten, beste Menge an Internet in unserem Leben und danach ging es steil bergab. Vielleicht sogar 2008. Weil es ist zu viel jetzt.
Ja, voll.
Das aus meinem Mund.
Ich habe manchmal das Gefühl, und ich weiß irgendwie nicht, wer damit angefangen hat, vielleicht könnte man sich damit beschäftigen. Man hat ja auch wirklich das Recht, nichts zu sagen. Ja. Wenn man zum Beispiel das Gefühl, und ich glaube irgendwie, das ist ganz weird, weil ich sage das jetzt so und gleichzeitig weiß ich, dass es aber natürlich Momente gibt, wo ich auch da sitze und erwarte, dass bestimmte Content-CreatorInnen sich dazu äußern. Also ja, das ist ja auch cool. In mir drin, dass ich mir denke so, okay, warum hast du jetzt dazu noch nichts gesagt? Aber ich glaube, dass irgendwie diese Kultur von, ich muss da jetzt drauf reagieren und muss zumindest auch so, I have to condemn it. Man muss auf jeden zumindest sagen, das ist jetzt schlimm, was da passiert ist.
Ja.
Frage ich mich irgendwie auch manchmal so ein bisschen so, als würde man so abgrasen. Social Media, man macht so eine Liste und kann dann so irgendwie ein Häkchen neben die Leute setzen, die sich dann irgendwie geäußert haben. Es ist ein bisschen weird. Weil es halt dann tatsächlich auch inhaltlich ganz oft gar keine neuen Takes sind, sondern es sind schon auch immer irgendwie immer die gleichen. Und dann können wir alle zu Hause sitzen und dann so nicken und okay, gut, gut, gut. Also irgendwie weiß ich nicht so richtig, warum wir das so machen.
Ja, aber es gibt auch keinen richtigen Weg raus, weil gleichzeitig ist es ja komisch, wenn jemand zu allem was sagt, aber dann zu einem Thema nicht. Und dann ist es irgendwie schwierig, denen das so zu gewähren und nicht zu sagen, ist irgendwie sass, dass du jetzt dazu nichts sagst. Also sobald man was sagt, muss man irgendwie immer was sagen, habe ich das Gefühl. Sobald man anfängt, sich zu äußern, muss man sich immer äußern. Und dadurch haben wir jetzt so eine Armee von Leuten, die sich immer zu allem äußern. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es ist nicht so nutzbringend oftmals. Natürlich sind da ab und zu auch mal neue Gedanken dabei, die dann doch wieder irgendwie was Neues anstoßen und so weiter. Aber es ist sehr viel Echo, Echo, Echo. Die ganze Zeit. Und gerade wenn es darum geht, auf so schlimme Aussagen, zum Beispiel von Friedrich Merz, zu reagieren. Also wenn jemand was Beschissenes sagt und man das Gefühl hat, man muss jetzt irgendwie Stopp sagen.
Ja, das Argument von der Autorin war dann so ein bisschen, Social Media ist zwar schon als feministisches Tool wichtig, weil es vernetzen kann und auch krass mobilisieren kann. Das sehen wir ja auch. Also das haben wir bei MeToo gesehen, das sehen wir jetzt bei Colleen Fernandes, das sehen wir in ganz vielen anderen Themen. Und gleichzeitig ist eben schon durchdrängt von neoliberalen Logiken, in Bezug auf Sichtbarkeit, Selbstoptimierung, bla bla, Profit und so weiter. Aber was sie dann auch gesagt hat, was sie, glaube ich, sehr sinnbringend fände, wenn man sich vor Augen führt, dass wir in einem postdigitalen Zeitalter leben, so nennt sie das, in dem irgendwie keine Unterscheidung mehr gemacht wird zwischen digitalem und analogem Raum, beziehungsweise man eben sagt, okay, diese strikte Trennung, die gibt es halt einfach nicht mehr, weil der digitale Raum uns so krass beeinflusst, dass man das nicht mehr auseinanderhalten kann, weil das Digitale in fast jedem Lebensbereich Konsequenzen für uns hat. Und ich glaube, wenn wir uns das manchmal in Gegenzug auch vorstellen, und uns vor Augen führen, Leute leben nicht nur im Internet, sondern machen vielleicht auch Sachen außerhalb des Internets und positionieren sich außerhalb oder engagieren sich außerhalb, dann befreit einen das vielleicht von dem Anspruch an eine Person, dass sie sich zu allem und jedem genau gleichwertig äußern muss. Vielleicht.
Das ist mir jetzt auch im Zuge Colleen Fernandes wieder extrem aufgefallen, weil da war ja dann immer die große Frage, was sollen Männer jetzt machen? Und ganz viele haben gefordert, ihr müsst euch äußern auf Social Media, weil das, glaube ich, ganz oft inzwischen gleichgesetzt ist in den Köpfen der Menschen mit was machen oder sich äußern. Aber natürlich gibt es auch Männer da draußen, die sich nicht im Internet, also die einfach keinen krassen Social Media Content rausballern oder irgendwie Stories posten oder was weiß ich. Und ich glaube, die waren so ein bisschen ratlos, was die jetzt machen sollen, weil das wäre ja komisch, wenn sie jetzt auf einmal was sagen, wenn sie sonst nie was sagen. Und da dachte ich mir so, ja, aber Leute, ihr könnt doch auch ihr könnt auch vor die Haustür gehen, ihr könnt euch mit einem Freund treffen, könnt mit dem über das Thema reden, darüber reden, dass ihr das vielleicht kacke findet, vielleicht euch austauschen, vielleicht mit irgendeinem Basketball-Bro, den ihr habt, wo ihr wisst, dass der das noch nicht so sieht, mit dem vielleicht mal sich zusammensetzen oder whatever. Also man kann sehr viel machen außerhalb von Instagram. Und das ist mir da mal wieder aufgefallen, weil ja, es wird so, also was machen heißt immer was posten. Und das ist irgendwie sau bescheuert, weil es bringt natürlich viel mehr mit Leuten zu reden, als was in seine Insta-Story zu knallen. Und vielleicht müssen wir da mal wieder ein bisschen hin zurück.
Ihr werdet auf diesem Hügel sterben und sagen, es hätte keinen einzigen Post gegeben von einem Typ, bei dem ich mir gedacht hätte, cool. Keinen, glaube ich.
Ich finde aber auch, das ist ja voll, ich muss sagen, dass ich mir die ganze Zeit dachte, irgendwie verstehe ich, glaube ich, nicht das Bedürfnis, sich zu äußern. Wisst ihr, was ich meine bei dem Thema? Weil ich denke mir so ein bisschen, warum denn? Was willst du denn sagen? Hm. Also du willst sagen, dass dir leid tut oder so? Keine Ahnung, irgendwie habe ich nicht so richtig gecheckt. Ja. Was jetzt, ja genau, was ist, könnte jetzt so eine Äußerung sein? So, ja, es ist halt scheiße passiert, guck dir an, was passiert ist und versuch nicht scheiße zu sein, I guess. Aber ich weiß nicht, irgendwie, glaube ich, war ich so ein bisschen abgeklärt. Und ich dachte aber auch nochmal zu dem, was du gerade gesagt hast, Jova, mit dem so dieses Mann, dass man was macht, es wird so gleichgesetzt mit was posten. Ich komme ja aus einer ein bisschen anderen Kultur der Politgruppen, also... Dadurch, dass ich Leipzig gewohnt hat, das ist vielleicht auch ein Klischee, aber ich habe das Gefühl, wurde schon einfach da politisiert und dann war das auch vielleicht nervig, dass man sich jede Woche zum 3-Stunden-Plenum trifft und irgendwie sinnlose Sachen bespricht und nicht so richtig vorankommt. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass diese Gespräche in diesen Gruppen, wo man sich gesehen hat und zusammengesetzt hat, das war halt voll geil und man hat voll viel gelernt und dass es auch eine andere Ebene von politischer Arbeit gibt. Und ich glaube, das würde ich mir manchmal so ein bisschen... Manchmal frage ich mich, ob wir so irgendwie mittlerweile fast eben gleichsetzen. Politische Bildungsarbeit oder politische Arbeit machen oder politisch aktiv sein ist gleich, sich auf Instagram zu was zu positionieren. Ich glaube, das ist einfach sehr bequem und ich verstehe das. Und ich glaube, es gibt sehr viele Personen, die auch sehr legitime Gründe haben, weswegen sie zum Beispiel nicht auf eine Demo gehen können. Aber ich glaube manchmal, dass so eine richtige Basisarbeit, wir müssen das irgendwie zurückbringen. Wir müssen es irgendwie, habe ich das Gefühl, manchmal so ein bisschen, wir müssen es wie so wieder so sexy machen, dass Leute checken, nee, es macht wirklich Sinn, wenn du dich einer politischen Gruppe anschließt und wenn du dich organisierst. Und das ist ehrlich gesagt nachhaltigkeitsmäßig wahrscheinlich auch ein bisschen sinnvoller, als jetzt die 10. Kachel zu machen, wo auch nochmal draufsteht, dass das, was Metz gesagt hat, Kacke ist.
Auf jeden Fall. Aber Plenum sexy machen ist auf jeden Fall eine Challenge.
Also... Yeah, that's true.
Plenum!
Aber das stimmt. Also, das ist halt das Ding. Also, diese so 3 Stunden Plenum sieht man eben nirgends im Internet. Natürlich nicht. Aber natürlich ist das viel Sinnvollere, sich mit, also zusammenzusetzen und wirklich was zu machen. Auch am besten in so einem kleinen Rahmen, also zum Beispiel in deinem Stadtteil oder so. Weil da hat man viel mehr Hebel und kann viel mehr machen. Und es hat ja dann trotzdem auch Wirkungen auf die Gesamtgesellschaft und so weiter. Also ich glaube, wenn alle Menschen die Energie, die sie gerade in Social Media stecken, in sowas stecken würden, das würde so, also es wäre eine andere Welt. Aber natürlich ist es nicht so einfach. Aber du hast recht, wir müssen das wieder irgendwie cooler machen.
Wie machen wir das cooler?
Wir müssen mal einen Think Tank, einen Hub eröffnen, um darüber nachzudenken.
Ja. Ich dachte auch gerade so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das, ist das auch so noch so ein Überbleibsel von, ich will nicht alles auf Covid schieben, aber man kann so gut das auf Covid schieben, ne? Ich dachte gerade, ob das so ein Überbleibsel ist davon, dass man vielleicht irgendwie tatsächlich sich davon ein bisschen abgewandt hat, sich zu organisieren. Und ich dachte mir immer, dass wenn man in eine neue Stadt zieht, ist es eigentlich das Genialste, was man machen kann, um neue Leute kennenzulernen. Weil ich wirklich der festen Überzeugung bin, dass wir alle irgendwie Gruppen finden, die was... Und wenn das, es muss jetzt auch nicht die krasseste, weiß ich nicht, Theoriegruppe sein, würde ich auch nicht machen, bei Gott nicht. Aber so eben genau, was du gesagt hast, so mit so Stadtteil, irgendwie so kleine Sachen, die irgendwann, die so man umsetzen kann. Und ich dachte auch gerade, ich kann mich daran erinnern, als ich angefangen habe zu studieren vor 3000 Jahren, gab es diesen einen Satz in diesem einen Text und der Satz war so, picture all didn't happen. Und das ist mir sehr doll im Kopf geblieben, weil ich dann so dachte, oh mein Gott, wir sind so fucked. Wir denken die ganze Zeit, dass wenn wir das nicht festhalten, wenn wir kein Bild davon machen, wenn wir kein Foto, also ne, kein Foto, kein Video, wenn wir es nicht posten, wenn wir nicht das teilen, dann ist das nicht so viel wert. Und ich glaube, dass das ganz schnell einen ansteckt, diese Logik. Ich hatte das auf jeden Fall schon auch selbst. Mittlerweile habe ich es nicht mehr so, aber ich verdiene auch nicht mein Geld mit Social Media. Ich checke, dass wenn das dann, wenn man Geld mit Social Media verdient, dann hast du ja gar keine Wahl mehr.
Mhm. Fun Fact, Pick or It Didn't Happen war die Überschrift von meiner Masterarbeit, wo es darum ging, warum wir Erlebnisse auf Instagram inszenieren, um die dann quasi in so Sozialkapital umzuwandeln. Also es war eigentlich genau
love
dieses
it.
Thema.
I love it.
Nur halt nicht mit, also nur nicht mit Politik im Fokus, sondern mit Erlebnissen, die man im Alltag hat. Wo mir übrigens aufgefallen ist, dass das voll nachgelassen hat, dass Leute nicht mehr so viel auf Instagram posten, was sie wirklich machen.
Das ist wiederum, finde ich, ein bisschen schade.
Ja,
ich würde gerne viel mehr euer scheiß Mittagessen sehen.
Ja, postet doch euer scheiß Mittagessen endlich wieder. Oder wenn ihr, was weiß ich, einen Ausflug zum Kürbishof macht oder so. Also irgendwie,
ja. Ich will Momente ehrlicher Freude sehen, wenn ihr auf Social Media
ja.
geht. Nicht nur Krieg.
Ja, ich glaube, die Leute denken dann immer, sie geben mit ihrem Leben an und so. Aber das ist ja voll okay. Dafür ist doch, das ist doch eher.
Aber ich dachte auch gerade, ich meine, wir haben ja so gerade drüber geredet. Also so, ich weiß nicht, ob es gibt's dafür Zahlen, wahrscheinlich nicht, wenn das so inoffizielle Gruppen sind. Aber wenn unsere These stimmt und quasi dieses, man organisiert sich in politischen Gruppen abgenommen hat und man verschiebt das eher auf Social Media, macht es ja Sinn, dass Social Media weniger der Ort wird, wo man dann so leichte Sachen teilt. Weil wenn das offiziell der Ort von politischem Austausch geworden ist, dann fühlt sich das ja natürlich total falsch an zu zeigen, ich habe gerade ein Stück Kuchen gegessen.
Mhm. Also fairerweise, ja. Ich war bei so einem, ich hatte so einen Job für so eine Stiftung bei einem Dreh und da hatten die so einen Vergleich von politischen Aussagen zwischen Millennials und Gen Z. Und ich lag da falsch, als ich gesagt, also es war immer so, man musste so grün oder rot hochhalten und sagen, ich stimme der Aussage zu oder nicht. Und ich habe gesagt, die Gen Z geht weniger demonstrieren und habe es genauso begründet wie du und habe gesagt, wegen Corona. Mhm. Und das war falsch. Die Gen Z geht mehr demonstrieren als die Millennials.
Ach, krass.
Ich habe auch das Gefühl, wir sind das Problem, nicht Gen Z.
Ja.
Ja. Ja, es kann schon sein. Also wir sind ja jetzt auch, also wir als Millennials haben ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel mit Internet und wie sich das so die ganze Zeit weiter transformiert und gerade so Social-Media-Logiken sich die ganze Zeit transformieren. Und also Gen Z postet ja zum Beispiel auch weniger auf Instagram. Also die, das ist ja einfach nicht so deren Modus.
Oder
also
exzessiv und nur Scheiß.
Ja, genau. Aber das ist mir eigentlich lieber als das, was wir machen, nämlich so verklemmt die ganze Zeit denken, was soll ich sagen, was soll ich machen, darf ich das posten, ist das peinlich und so weiter. Also ja, lieber ein bisschen mehr unhinged sein, aber das ist halt schwer, wenn man schon, also ich finde zum Beispiel auf Instagram ist es immer schwierig einzuschätzen, was machen wir hier gerade, was ist gerade der Modus auf dieser App, weil es sich ständig ändert und irgendwie, keine Ahnung. Ich glaube, alle Millennials sind seit Jahren in so einer Identitätskrise, was man jetzt mit Instagram eigentlich machen soll.
Ach, that's true.
Für was das da ist. Ja.
Wir sind so self-absorbed manchmal, ne?
Ja. Ja, das stimmt. Aber wisst ihr, manchmal, ich denke mir schon auch so, meine ganze Politisierung und so, für mich als so jemand vom Ultra-Kaff, das auch super konservativ war, du ja auch, Jova, mich hat so nur das Internet politisiert. Da hätte es keine Gruppe gegeben oder so, wo ich hätte hingehen können. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, es hätte nicht wirklich eine Möglichkeit gegeben, mich irgendwo anzuschließen. Mhm. Bestimmt vielleicht irgendein Lesekreis. Nee, nicht war das wahrscheinlich, aber...
Nee, bei mir auch nicht. Also ich war 2007 im Anarcho-Kommunismus-Forum und dachte, ich bin so eine heftige Genossin, noch nie mit irgendeiner echten Person über irgendein Thema geredet. Aber Hauptsache, also ich glaube, wenn es das Internet nicht gäbe, es ist unmöglich, sich vorzustellen, wie mein Leben dann verlaufen wäre, weil das der einzige Ort war, wo ich Zugriff auf irgendwas in der Art hatte. Auch Musik und Filme und Kultur und alles eigentlich. Deswegen bin ich schon froh, dass es da ist. Aber es war natürlich damals auch noch ein anderes Internet. Wer weiß, wo ich heute landen würde mit dieser ganzen Schockdynamik und alles muss immer krass sein und dieser ganze Ragebait und den, keine Ahnung, KI-Früchten auf TikTok oder was weiß ich. Also, ich weiß es nicht.
Ich finde nochmal ein Argument, das für euren Lösungsvorschlag, sich trotzdem mehr offline einzubringen, mitspielen würde, wäre auch nur, dass wir ja, klar, wir haben jetzt irgendwie gesagt, okay, Social Media ist durchzogen von Machtdynamiken, blablups, aber wenn man sich anguckt, wem gehört Social Media und wer hat Einfluss darauf, wie die Algorithmen programmiert sind, die alles, was wir konsumieren, steuern, kann man sich vielleicht auch nochmal zusätzlich kritisch hinterfragen, weil, also hier haben zwei Politikwissenschaftler noch geschrieben, die entsprechen fast immer einer entkollektivierenden, neoliberalen und individualisierenden Weltsicht. Die Algorithmen. Keine Ahnung. Ehrlich gesagt, Algorithmen sind in der Regel eine Blackbox und man kann es nicht wirklich sagen, aber ich vermute, man kann es testen oder so. Und es liegt ja auch irgendwie nahe, dass es so ist.
Ja, es ist Mark Zuckerbergs Internet, in dem das alles passiert. Sollten wir uns immer noch ein bisschen vor Augen halten.
Ich dachte auch gerade so, ist es nicht gestern oder vorgestern passiert, dass die Social Media Accounts von zum Beispiel KitKat gesperrt wurden? Also es ist quasi von so sexpositiven Clubs in Berlin.
Ah.
Und ich dachte dann irgendwie auch nochmal so, okay, das ist passiert dann, als es damals Proteste gegen ICE gab, haben Leute versucht, es auf TikTok hochzuladen und haben sehr, sehr viele NutzerInnen haben gefeedbackt, dass es gerade nicht geht, diese Videos hochzuladen. Und ich habe auch das Gefühl, dass wir uns damit so ein bisschen weniger beschäftigen. Also wir beschäftigen uns zu wenig damit, wem die Sachen gehören. Das ist voll der gute Punkt auf jeden Fall.
Ich habe letztens einen TikTok gesehen, da hat eine Frau sie hat oben gesprochen über so Beauty-Kram und dann hatte sie unten so Schilder mit Text drauf. Und da stand halt, also da ging es um Eis und dass halt immer mehr Leute aus ihrer Nachbarschaft quasi von Eisagenten festgenommen werden. Und sie hat es eben so gemacht, dass es auf der Textebene die eigentliche Info ist, damit dieses Video nicht geshadowbanned wird. Und da haben auch mega viele Leute drunter geschrieben, oh mein Gott, es ist das erste Mal, dass ich davon höre und so weiter. Also es ist schon, man kann da auch in so Verschwörungsrichtungen rutschen, aber auf jeden Fall gibt es diese Dynamiken auf Plattformen halt. Und die können das ja machen, wenn sie Bock drauf haben.
Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass in den letzten 2 Jahren ja schon auch relativ viele JournalistInnen das auch bei Instagram, ich habe das Gefühl, ich habe es relativ oft gesehen, so ich sehe eine Story und dann steht in der Story, könnt ihr bitte auf die Story reagieren, wenn euch das angezeigt wird. Also ich habe das Gefühl, dass so, wir bekommen das ja schon mit. Aber irgendwie so, manchmal sind wir, glaube ich, wahrscheinlich dann auch so, vielleicht weiß ich nicht, welches bisschen feige. Man will dann vielleicht auch gar nicht mehr herausfinden. Checkt ihr? Also wir haben ein bisschen vielleicht zu viel Schiss. Ja.
Also erstens, ihr kriegt davon so richtig krasse Black Mirror Vibes. Also klar, dass sich irgendwie gesellt, dass so eine Plattform genauso die Strukturen widerspiegelt von der Gesellschaft, die sie halt geschaffen hat so. Aber dass nochmal diese ganzen, dass eine Person so viel Macht hat oder eine eigene Firma so viel Macht hat, ist einfach ein richtig ekliges Gefühl. Und dass die auch genutzt wird, finde ich noch schrecklicher. Mhm. Naja.
Und dann haben wir Friedrich Merz, der das dann alles auch noch ausnutzt. Das ist schon, ist schon krass.
Ja.
Ich habe keinen Bock mehr, in interessanten Zeiten zu leben.
Gibt uns langweilige.
Like boring.
Ja, wirklich.
Again.
Vielleicht kriegen sie so die Trade Wives, actually. Sind so, I'm overwhelmed. I just want to bake.
Ich glaube, dass es auf jeden Fall mit reinspielt. Auch in diese ganze Rückläufigkeit in so alte Geschlechterrollen. Also halt die Sehnsucht nach, dass alles einfacher ist. Und nur, dass es halt nichts einfacher macht, nur schlimmer. Aber das haben die Leute leider noch nicht verstanden.
Ja.
Denn auch Thread Wives machen Ragebait am Ende des Tages mit ihren Sauerteigbroten.
Komplett.
Aber nicht mit Absicht, oder?
Ich glaube, manche schon, aber nicht alle. Wisst ihr noch, dieser Typ, der so viral gegangen ist mit seiner Morning-Routine, dass er immer um 4 Uhr aufsteht und dann seine Fresse in so Eiswasser hält und dann geht er erstmal schwimmen und dann macht er 500 Sit-Ups und so. Und es war immer so mega übertrieben. Da hat ihm immer so eine Frau aus dem Off so Sachen gereicht. Und das war ja auch, also da dachten immer alle, der meint das ernst. Und irgendwann kam aber raus, nee, das ist alles Ragebait. Und der ist halt damit krass viral gegangen.
Ich habe letztens ein Video gesehen, der meint, zum Glück war es nur ein Joke, weil ich dachte wirklich, ich raste aus. Irgendwie so auch so 4.30 Uhr und die Person wacht so auf und hat wie so eine, so ihren Kopf so mumifiziert.
Und ja, die sehe ich ständig.
Diese Binde so ab und ich war so, wait, no.
Morning Shed heißt das. Irgendwann mal Morning Shed und dann macht sie so 800 Layer ab. Das sieht so schrecklich aus, aber das ist auch alles nur Ragebait. Nie und immer schlafen die so, das kann mir keiner erzählen.
Wie geht das nicht ab, wenn man schläft? Ich check nicht.
Ja, das, Das ist Quatsch. Nee, ich glaube, das ist halt das Ding. Ey, man kann es halt auch nicht mehr so richtig auseinanderhalten. Und wahrscheinlich ist es halt so halb ernst gemeint alles. Aber das weißt du halt nicht.
Vielleicht nochmal, um nochmal den Bogen zurück zu unserer ursprünglichen Dynamik zu schlagen, nämlich feministischen Reaktionen auf rassistische Aussagen. Wie schafft man es als Person mit einer gewissen Machtposition innerhalb von Social Media, also zum Beispiel, weil man eine weiße Frau ist und weil man FollowerInnen hat, wie kriegt man es hin, dass man marginalisierte Stimmen nicht ausblendet? Können wir das besser machen als bei dem ganzen Wir-sind-die-Töchter-Thema?
Gute Frage. Also ich meine, ein einfacher Weg ist immer, einfach marginalisierte Stimmen zu verstärken, indem man die teilt. Das kann man immer machen. Das ist ein Klick. Ja, und im Idealfall von Anfang an mitdenken und nicht immer so drüber wegrollen.
Ja, vielleicht, ja, oder dann auch offen bleiben für Kritik und so. Also ich glaube schon weiterhin, dass das Diskurs einfach ein wichtiges feministisches Tool ist, dem man ernst nehmen sollte. Und das auch auf Social Media. Ich glaube, gerade wenn man irgendwie Reichweite hat und dann gewohnt ist, einen Strudel von Kommentaren reinzubekommen, dann gewöhnt man sich vielleicht zu doll daran, über Sachen einfach hinwegzugehen. Ich glaube, das ist wichtig, sich die Dynamiken vor Augen führen. Ich weiß nicht genau, wie man damit umgehen kann, aber es ist ja so, dass Hassrede, also zum Beispiel, keine Ahnung, digitale Gewalt, haben ja so eine Gatekeeper-Funktion. Also die erfüllen ja den Zweck, eine Person davon abzuhalten, weiterzureden. Und da sehen wir auch zum Beispiel, es gibt haufenweise Studien dazu, die das bestätigen, dass zum Beispiel eine schwarze Frau im Gegensatz zu einer weißen Frau viel eher Opfer davon wird, von Hate Speech. Und deswegen würde ich vielleicht, es klingt wie so ein peinliches, also es ist natürlich Symptombekämpfung, aber ich würde trotzdem die Leute dazu ermutigen, bei Content-Creatorinnen, die marginalisiert sind, die sie mögen, deren Inhalte sie wertschätzen, von denen sie den Content gut finden, da zu kommentieren, das zu speichern und so weiter. Es klingt so quatschig immer, aber ihr beeinflusst damit den Algorithmus, ihr beeinflusst, wer gesehen wird und ihr gebt den Leuten ein gutes Gefühl. Und es gibt auch immer in den Kommentaren so eine Gruppendynamik. Also wenn da so ein Hans-Jürgen reinschaut in die Kommentare und da steht schon 30 Mal, fick dich, du blödes Arschloch, dann setzt es bei ihm, es ist jetzt hier meine Küchenpsychologie, aber dann setzt es bei dem die Hemmschwelle runter, das nicht darunter auch zu kommentieren.
Ja, auf jeden Fall. Das beobachtet man ja auch ganz oft auf TikTok, wenn man irgendwas hochlädt und dann kommt es entweder in die eine oder in die andere Bubble und die Reaktionen sind wie Tag und Nacht, weil das so einen Domino-Effekt hat. Ja, wir müssen ja leider mit dem arbeiten, was wir haben, so an diesen komischen Plattformen. Logiken. Mhm.
Diese Frage, also wie schaffen wir es zum Beispiel beim Thema Feminismus nicht nur bei uns selbst zu bleiben? Ich finde, das ist ja nicht nur bei Feminismus so und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, wie man das schafft, weil ich glaube, das sind so voll individuelle so Mechanismen, aber wenn du was teilst, teilst du es, weil du selbst betroffen bist oder andersrum, die Sachen, die du teilst, teilst du sie nur aus einer eigenen Betroffenheit oder teilst du sie auch, weil andere Leute davon betroffen sind? Und ich glaube, manchmal ist es ganz gut, sich das zu fragen und auch mal ein bisschen selbstkritisch die Inhalte anzugucken, die man wirklich auch selbst quasi produziert. Welche Sachen teilt man von welchen Leuten und auf welche Sachen weist man hin? Und ich finde, dass man quasi so Expertin ist für Themen, das ist total selbstverständlich. Aber ich habe schon manchmal das Gefühl, dass wenn ich jetzt so ein bisschen rauszoome und jetzt in meinem Beispiel, ich hatte noch nie Probleme, quasi keine deutschen Papiere zu haben. Es ist für mich bei einem Thema von Migrationspolitik zum Beispiel total selbstverständlich, dass ich versuche, mich auch mit Lebensrealitäten zu beschäftigen, die Leute betreffen, die halt keine Papiere haben. Wisst ihr, was ich meine? Also sind wirklich auch immer wieder mitzudenken, was für einen anderen Grad von Betroffenheit gibt es oder gibt es Personen, die vielleicht intersektionaler betroffen sind und was für eine Form von Unterstützung brauchen die eigentlich? Das dann halt irgendwie mal mitzudenken. Ich glaube, das ist schon machbar.
Das ist ja lustigerweise genau das Argument gewesen von vielen Männern, die sich jetzt, also beim Thema Colleen Fernandez, die meinten, sie haben das Gefühl, sie können dazu nichts sagen oder sie sollten dazu nichts sagen, weil es nicht ihr Kampf ist. Und ich denke mir so, nach der Logik dürfte ich mich ja jetzt auch nicht dazu äußern, wenn was Rassistisches passiert oder was Homophobes oder so. Das ist ja totaler Quatsch. Voll. Man kann sich immer zu Sachen äußern, die nicht dein eigener Kampf sind. Das ist sogar wichtig, dass man das macht.
Voll.
Ja.
Ich denke mal, das spielt auch so die Rolle, wie man es halt macht. Also ich glaube, das habe ich bei diesem letzten Thema zu wer positioniert sich wie irgendwie zu diesem Fall als Mann auch gesagt, dass es halt immer anders ist, ob es irgendwie eine Privatperson ist oder ob das jemand ist, von dem ich weiß, die Person macht irgendwie Profit mit diesem Kanal. Und für die ist das halt primär ein Outlet für die Karriere. Dann finde ich es irgendwie komisch, wenn jemand von so Sachen irgendwie profitiert. I don't know. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, ja, voll. Das ist halt wieder dieses Performativitätsproblem, über das wir ja auch schon geredet haben in der vorletzten Folge, dass man es halt immer nicht so 100% sagen kann oft. Also man kann ja auch Sachen sagen, davon profitieren und es trotzdem ernst meinen und es trotzdem ehrlich meinen und trotzdem was verändern wollen. Aber du kannst es halt natürlich auch einfach machen, weil es gut aussieht. Und das kann man nicht so richtig auseinanderhalten von außen oft. Mhm. Aber es ist trotzdem immer besser, was zu sagen am Ende des Tages, würde ich sagen.
Mhm. Ja. Ich habe mein Skript so komplett über den Haufen geworfen, aber ich glaube, ich bin durch. Wie sieht's bei euch aus?
Ich glaube, man könnte zu diesem ganzen Themenkomplex nochmal 5 Stunden reden, weil das irgendwie alles auch so mit einschließt. Aber ich glaube, wir haben einen ganz guten Rundumschlag gemacht.
Danke für die Sachen, die du mitgebracht hast, Sophia.
Ja.
Danke fürs Vorbeikommen, Jasmin.
Gerne. Spaß gemacht.
Hey, mach doch mal Werbung für deinen Social-Media-Account.
Ich habe gerade eine Identitätskrise mit meinem Social-Media-Account.
Ach, wer nicht?
Wir alle, glaube.
Wer nicht?
Ja. Ey, ich muss auch sagen, seit wir diesen Podcast machen, habe ich auch das Gefühl, ich muss irgendwie mehr posten, damit das irgendwie irgendwann mal zu irgendwas führt. Und das stürzt mich auch voll in die Identitätskrise, weil ich eigentlich gerade so voll bequem an dem Modus war von wegen Instagram ist einfach nur for fun und ich mache, was ich will und ich muss mich jetzt irgendwie da nicht positionieren als irgendwie eine Person des öffentlichen Lebens oder sowas. Aber ja, jetzt muss ich das halt wieder machen und das ist auch irgendwie nicht geil. Aber es ist die Welt, in der wir jetzt halt leider agieren müssen, I guess.
Vor allem auch in der Branche, in der wir arbeiten, das ist schon nervig.
Mhm. Ja. Okay, jetzt haben wir so einen kleinen Rundumschlag gemacht. Ich glaube aber, wir haben ganz gut einige Töpfe angerissen, sage ich mal. Einige Töpfe angerissen, was zur Hölle? Einige Themen angerissen. Und vielleicht auch
Themen.
danke. Danke, dass du da warst, Jasmin.
Ja.
Und danke, dass ihr zugehört habt. Folgt uns, kommentiert, falls ihr ein Thema euch wünscht.
Genau, und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf Ko-fi machen, ist in den Shownotes verlinkt.
Vielen Dank. Und wir verlinken natürlich Jasmins Social-Media-Profil, wo ihr natürlich alle reinfolgt, in unseren Shownotes.
Ja.
Danke für die Einladung. Ciao.